Ich von dem Haus meiner Eltern zu meinem Bruder mit einem Taxi und der Taxifahrer wirkte so einsam. Heilignacht musste er Taxi fahren und konnte nicht an Festlichkeiten teilnehmen. Und ich dachte, wir sprechen ein bisschen auf der Fahrt miteinander. Und ich habe ihm erzählt von einem Erlebnis am Syamakund, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar saß ich dort sehr friedlich. Es war nach der Kartik-Zeit, wo doch so viele Pilger den Ort schon verlassen haben. Und beim Chanten war es sehr, sehr friedlich und plötzlich hörte ich, wie ein fürchterlicher Krawall ausbrach, direkt in meiner Nähe. Ich glaube, ein Affe war es, der in die falsche Gegend gekommen war. Jedenfalls stürzten sich die anderen Rudelführer über ihn hin und haben richtig gekämpft miteinander. Bis schließlich die Affen, mein Taxifahrer war schon ganz gespannt. Ja, was dann? Ja, dann sind die Affen, haben den Eindringling verfolgt, der mit im Riesengalopp auf mich zukam. Das war doch gefährlich. Ja, man darf keine Angst zeigen, man muss aufrecht sitzen bleiben. So wie man Angst zeigt bei Affen, ist es klar, dass sie mit einem machen, was sie wollen. Und was haben sie gemacht? Ja, ich habe weiter gechantet. Was denn chanten? Und dann war ich schon gefangen. Ich hatte ja wenig Zeit. Ich hatte ganz harmlos angefangen und war bei einem tiefen Thema gelandet und habe dann gesagt, wissen Sie, das Singen der heiligen Namen Krishnas ist ein sehr, sehr, sehr effektiver Weg, in die höhere Verbindung zu treten. Das ist ja interessant, sagte der Taxifahrer. Ja, und ich merkte das dann auch. Ich saß dort und nachdem der Krawall an mir vorbeigezogen war, hörte ich in der Ferne jemanden singen. Und die Stimme kam näher und ich sah, das war eine sehr arme Frau, das konnte man an dem Äußeren schnell erkennen, die mit einem Jaru, einem Besen, den Syamakund sauber machte. Sie war so arm, sie sah auch ein wenig, sagen wir mal, mitgenommen vom Leben aus. Sie hatte so weiße Stellen überall, Pigmentstörungen. Und sie kam aber so selig singend, ich kann nur so sagen, selig singend. Was ist denn das? Fragte der Taxifahrer. Ja, das ist, dass man mit dem Herzen singt, Herr Taxifahrer. Selig singend den Hare Krishna Mantra auf mich zu. Und als sie so ganz nah war, warf ich eine Plastiktasche, die ich aus dem Syamakund gefischt hatte davor, in ihren kleinen Auffangeimer und hatte dabei die Gelegenheit, ihr ins Auge zu schauen. Oh, nun sagen Sie bloß nicht, Sie haben sich verliebt. Nein, sagte ich zum Taxifahrer. Und doch. Ich schaute ihr ins Auge und ich sah nur Weite. Ich sah Freiheit in den Augen und ich sah so etwas wie göttliche Liebe. Das hat mich total ergriffen. Die Frau, die hatte gar nichts, außer vielleicht ihre kleinen Handbesen. Aber sie hatte doch so viel. Sie hatte Liebe, göttliche Liebe in ihrem Herzen. Und wirklich, ich singe auch viel und mache viele Kirtans und so weiter. Aber ich musste da erkennen, dass mein Kirtan-Singen wie eine kleine Welle war, während das Singen dieser einfachen Frau, diese Straßenfegerin oder Kundfegerin, die den See Shyamakund fegte, ihr Singen oder war wie eine Tsunami-Welle. Was macht man, wenn man eine Tsunami-Welle sieht? Man stellt sich am besten an die Seite. Und das habe ich auch getan. Ich habe mich, bin dann aufgestanden, habe Respekt vor Platz gemacht und habe sie vorbeiziehen lassen. Und habe wirklich, ich weiß nicht, wie ich euch das ausdrücken kann, die war richtig vertieft in den heiligen Namen. Die war und was der Effekt war, sie hatte ganz viel spirituelle Liebe in ihrem Herzen. Der Mensch hat nur zwei Bedürfnisse. Zwei Bedürfnisse. Ja, sagte der Taxifahrer, was denn? Er will geliebt werden und er will seine Liebe ausdrücken können. Und das habe ich bei dieser armen Straßenfegerin gesehen. Die fühlte sich aufgehoben. Die war so glücklich, wie ein kleines Kind, was in der Gegenwart der Eltern überhaupt keine Bedürfnisse verspürt, weil es weiß, für mich wird gesorgt. Genauso lebte diese Frau in der Verbindung mit Krishna oder mit Radha wahrscheinlich. Furchtlos, voller Liebe, voller Sicherheit, weil sie wusste, sie wird versorgt. Und das ist der Geist des Heiligen Abends, sagte ich zum Taxifahrer. Und der sagte dann, Sie haben sehr gut gesprochen, jetzt habe ich mein Weihnachten gehabt. Und dann waren wir schon angekommen im Tegelsbach, Park, und dann habe ich mich verabschiedet und ihm nochmal zugewunken und er ist dann in die Nacht gefahren. Ich hoffe, dass er das mitgenommen hat, die Lehre der Straßenfegerin. Und ich wünsche mir, dass auch ihr etwas seht. Nur zwei Bedürfnisse. Man versucht so viele andere Dinge zu tun. Man sucht so viel hier und dort und überall sucht man nach Erfüllung. Aber nur zwei Bedürfnisse, das kommt aus der Brihat Aranyaka Upanishad. Der Mensch will geliebt werden und er will seine Liebe ausdrücken, er möchte lieben. Und wenn man das mit der unendlichen Persönlichkeit, der höchsten liebenswerten Persönlichkeit Krishna machen kann, ja, dann fehlt einem nichts mehr. So, ich werde jetzt noch ein Lied singen, Jai Radha Madhava, und dann eine Vorlesung geben. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, wir haben ein kleines Kind bei uns, was sich schrecklich langweilen wird bei meiner Vorlesung, ich weiß es schon. Und es wird gestört sein und krakeln, wie man sagt in Hamburg. Ich möchte also die Mutter oder den Vater bitten, mit dem Kind in die Spielhallen, die dort unten warten, mit ganz aufregenden Dingen für die Kinder, auch Kinderbücher, Malbücher, alles ist da, zu gehen. Nicht? Jetzt für den Kirtan können wir ja noch zusammen sein, aber und vielleicht ist das Kind oder die Eltern russischer Natur kein Problem, das ist super, dann könnt ihr ja das übersetzen und der Mutter sagen, dass ich höre sogar gar kein Kind mehr. Ja, schon weg, die spüren schon das Feuer größer werden. Hare Krishna. So, wollen wir noch Jai Radha Madhava singen? Ja. Gut, machen wir. What is that? Radha Madhava. Yava Kunya Vihari Yarada Madhava Kunya Vihari Yarada Madhava Kunya Vihari. Gopidana Vallava Giri Varada Gopijana Vallabha Giri Varadhari Yasodhananana Vraja Janaran Jana Yasoda Nandana Vraja Janaran Jana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Madhava Kunya Vihari Jayaradha Madhava Kunya Vihari Gopijana Vallabha Giri Varadhari Gopijana Vallabha Giri Varadhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Munatira Vanachari Yamunatira Manasyare. Jaya Lala Madhava Gunya Vihari. Jaya Radha Madhava Gunya Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna,
Hare Rama, Hare
Rama, Hare
Hare. Jaya Prabhu, Jaya Prabhu Pada, Jaya Prabhu Pada. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Gaura Prema Nandi Adi 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 Bo.
Kann ich euch besser sehen und mich freuen an eurer Gegenwart. Also nochmals ganz, ganz herzlich willkommen zu allen, die heute so zwischen den Jahren und noch mitten in den christlichen Feiertagen zum Tempel gekommen sind. Ich bin ganz dankbar, dass ihr hier seid und mir eine Möglichkeit gibt, mit euch zusammen zu sein. Ich glaube, dass ich heute etwas sehr, sagen wir mal, etwas zum Mitnehmen zu sagen habe. Etwas, was euch hoffentlich inspiriert, aber auch begleiten wird. Ich bräuchte noch eine kleine Hilfe. Wir haben da eine deutschsprachige Gita. Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Super. Dankeschön. Danke sehr. Ich müsste noch ganz kurz ein Zitat, was ich für die Vorlesung brauche, hier raussuchen. Darf ich mir dieses Tischchen nehmen? Ist das okay? Ja? Danke, Nita. Ich habe so an dich gedacht, wirklich. Wenn ihr die Schlokas kennt, bitte chantet mit mir. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Asgadyade Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Als die Maitri, die Frau des weisen Yajnavalkya, eines Morgens im Wald zu ihm kommt, hat sie eine wichtige Frage. Ihr müsst wissen, dass Yajnavalkya in seinem Vorleben, also nicht unbedingt Past Life, das habe ich falsch ausgedrückt. Bevor er ein Einsiedler im Wald wurde, einen ganz anderen Lebensentwurf hatte. Er war Kaiser oder König eines großen Landteiles und er hatte zwei Frauen, wie es damals, also damals war das okay für Könige, mehrere Frauen zu haben. Er hatte eines Tages eine Versammlung mit seinen Frauen und sagte, meint ihr, dass wir zufrieden geworden sind mit den Reichtümern, die uns die Krone gibt? Und eine der Frauen sagte, ja, das ist wunderbar. Und die andere Frau schaute ihn an, es war Maitri, und die dachte sich, er würde diese Frage nicht stellen, wenn er zufrieden wäre. Und so sagte sie, weil sie ihrem Mann folgte, ich glaube, es gibt noch Dinge, die wir noch nicht erreicht haben und deswegen bist du unzufrieden in deinem Leben. Und Yajnavalkya, der damals ein König war, ich kann euch den Namen nicht sagen, sagte, ja, und ich möchte dem Königreich entsagen und ich habe beschlossen, die Krone meiner ersten Frau zu geben. Sie wird dafür sorgen, wie damals Satyavati, die Kuru-Dynastie für einige Zeit regierte. Sie wird dafür sorgen, dass alles in Ordnung im Königreich ist. Und wenn du möchtest, Maitri, kannst du mich begleiten in den Wald. Und so ging diese hochadlige Dame mit ihrem oder Frau mit ihrem Mann zusammen in den Wald und versuchte dort ein asketisches Leben zu führen. Aber sie entwickelte eine Frage. Und diese Frage war es, die sie an diesem Morgen mitbrachte und ihrem Mann stellte. Sie fragte, was sind die Bedürfnisse des Menschen, die, wenn sie zufrieden sind, gestellt sind, keine anderen Bedürfnisse mehr offen lassen? Und Yajnavalkya dachte, das ist eine gute Frage. Was ist das Grundbedürfnis, das Urbedürfnis, das tiefste Bedürfnis, das, wenn es einmal zufrieden ist, dann ist man zufrieden für sich. Und er sagte, nicht sofort etwas, er tauchte erst einmal in eine tiefe Meditation ein, aber dann kam er zurück und sagte, es gibt zwei Bedürfnisse, nur zwei Bedürfnisse, zu lieben und geliebt zu werden. Wenn das eintritt, dann ist man zufrieden. Nun gibt es das auf unterschiedlichen Ebenen. Wir wissen, man kann im Kreise der Familie Liebe ausüben. Man kann Leute lieben, Familienangehörige, und man kriegt auch viel zurück. Ich hörte allerdings gestern, dass die Polizei nie so viele Einsätze hat wie am Weihnachten, wo sie Familienstreitigkeiten belegen müssen. Weil es ist klar, diese Art von Liebe, wo man vielleicht erwartet, dass der andere genauso ist, wie man sich das vorstellt, und enttäuscht ist, wenn er nicht so ist, wie man sich es vorstellt, ist eine begrenzte Liebe und kann leicht umschlagen in das Gegenteil, den Streit. Deswegen ist die Polizei am Heiligabend unterwegs, Familienstreitigkeiten zu lösen. Weil da erwartet man, dass es dann wenigstens einmal im Jahr, einmal am Tag für einen Abend klappt. Und bei vielen klappt es auch sehr schön, aber nicht überall. Wenn man jedoch diese Liebe auf eine andere Ebene stellen kann und sie erweitern kann, sie frei machen kann von Grenzen, dann kommt man irgendwann bei Krishna oder bei Gott an. Und das meinte Yajnavalkya. Wenn dieses Grundbedürfnis erfüllt ist, der Seele zu Krishna zu gehen und ihn zu lieben, dann kann man wirklich auch eine Persönlichkeitstransformation durchmachen. Als ich heute hierher kam, habe ich wieder einmal gesehen, dass wir ja afrikanische Nachbarn haben. Kann man das so sagen? Kann man sagen. Da ist mir etwas eingefallen. Im Jahre 1900, so um die 90er, gab es einen fürchterlichen Völkerkrieg zwischen den Tutsi, die in der Minderzahl waren, und den Hutus, die in der Mehrzahl waren. Und während dieses Krieges hat sich etwas ereignet, was ich so als eine so unglaubliche Lektion betrachte, wie ein Mensch aufwacht und zu dieser unbegrenzten Liebe zu Krishna oder zu Gottesbewusstsein kommt. Es war eine Frau, die hieß, ich kenne nur den Vornamen, Immaculée, und sie war für ungefähr 100 Tage eingesperrt auf einer 3 Quadratmeter großen Toilette mit 3 anderen Frauen. Ein Fahrer der Hutus, die also die Tutsis abschlachteten, aber dieser Fahrer, der war ein religiöser Mensch, ein Fahrer der Hutus hatte diese insgesamt 4 Frauen aufgenommen, und ohne es seinen Verwandten zu sagen und Bekannten zu sagen, hatte er ihnen die Toilette gegeben, vor der er dann einen Schrank gestellt hatte. Sein Haus wurde 2-mal von Hutus durchsucht, aber die fanden die Immaculée und ihre drei Freundinnen nicht. Sie konnten die Toilettenspülung nur dann benutzen, wenn im Nebenraum, wo das Badezimmer war, der Hahn lief und jemand ein Bad nahm. Es waren unmenschliche Umstände. Sie lebten von Essensresten in diesen 100 Tagen. Und dann irgendwann so in der Mitte der Zeit, so nach 60 Tagen ungefähr, kam die Nachricht durch den Pfarrer, dass die gesamte Familie von Immaculée abgeschlachtet worden war. Jeder einzelne Bruder hatte den Tod erlitten durch die Hutus. Und als sie das hörte und dazu noch in dieser eingesperrten Situation war, war sie so aufgebracht, dass sie beschreibt das, ihr ganzer Körper brannte. Sie musste sich übergeben, sie konnte die Nahrung nicht mehr aufnehmen. Und in ihrer Not, sie dachte, sie wird verrückt vor Schmerz, inneren Schmerz, fiel ihr nichts anderes mehr ein, als sich an Gott zu wenden und ihn zu beten, im Gebet zu fragen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollte und vor dem Verrücktwerden oder wie man in Hamburg sagt, dem Ausrasten bewahrt zu werden. Und sie hörte dann, so beschreibt sie es, oder in ihrem Herzen wurde ihr klar, du musst vergeben. Für 3 oder 4 Tage kämpfte sie damit, wie kann sie den Mördern ihrer Familie, dem Hutu-Stamm, der die Tutsis alle abschlachtet, vergeben. Aber irgendwann, so beschreibt sie es in einem Buch, öffnete sich ihr Herz, weil sie eben zum Höchsten betete und es wurde weit, das Herz. Es machte Raum und in diesen Raum kam die göttliche Gegenwart hinein. Und sie sagt, sie wurde von einem Gefühl überflutet, das von der höchsten Haarspitze bis zur Zehenspitze sie durchflutete. Und sie lebte dann in Dankbarkeit, noch am Leben zu sein und war sehr, sehr ergriffen und das ging nicht weg. Nur nach 100 Tagen oder so, ein bisschen weniger, war der Krieg vorbei und der Pfarrer konnte sie und die drei anderen Frauen aus dem Gefängnis lassen. Sie kehrte nach Hause zurück, wo sie einen Gefängniswärter traf, der sagte, sie hätten den Mörder ihrer Familie eingesperrt im Gefängnis, ob sie den sehen wollte. Und Immaculée sagte zu. Sie ging also ins Gefängnis hinein und dort sah sie in einem Besucherraum ihren ehemaligen Klassenlehrer gefesselt und geknebelt auf einem Stuhl und daneben ein Prügelstock. Der Gefängniswärter machte die Tür hinter ihr zu und deutete auf den Prügelstock. Immaculée erinnerte sich an das, was ihr widerfahren war, aber sie erinnerte sich auch an ihr Gebet und die Antwort, die sie erhielt, indem sich ihr Herz weitete und Raum schuf für die Gegenwart Gottes. Es war wie die Sonne, die in sie einging. Und sie nahm den Prügelstock, schaute den Klassenlehrer an und sagte, ich vergebe dir, und warf den Prügelstock weg und ging weinend und bebend, das ist eine ganz schöne emotional anstrengende oder emotional aufgewühlte Situation, wie ihr euch vorstellen könnt, ging dann aus dem Gefängnis raus. Das ist eine Transformation, eine Wandlung, die in ihr geschehen war. Eine Wandlung aus der Enge in die Weite.
Und es geht eigentlich bei jeglicher spirituellen Tradition um eine ähnliche Wandlung, wollte ich sagen. Srila Prabhupada hat einmal geschrieben, im zweiten Kanto des Bhagavatams, dass der ganze Punkt der vedischen Scriptures, Literatur, darin besteht, eine Wandlung im Herzen herbeizuführen. Nämlich, dass man von der Situation, wo man so, dass man zu einem Diener Gottes wird, so sagt er. Ne? Diese Wandlung, das ist eine unglaubliche Transformation. Da sind wirkliche Kräfte nötig, die im Herzen wirken. Ich glaube, wir können uns vorstellen, dass was Immaculée da erreichte, das ist Spitzenklasse an spiritueller Verwirklichung. Und die Begegnung dann mit dem Mörder ihrer Familie und wie sie diesen Test bestand, ich glaube, in Hamburgisch würde man sagen, das ist die Kür, nicht? Die höchste Übung. Im Schlittschuhlaufen ist die Kür die höchste Übung, soweit ich weiß. So, wie ist es denn mit euch? Wie weit ihr seid ihr schon nach all den langen Jahren, wo ihr Hare Krishna, Hare Rama chantet? Was ist in eurem Herzen geschehen? Wie seid ihr von engen Mustern befreit? Ist das eine erlaubte Frage? Ich glaube, das ist gut, sich damit zu befassen. Ich glaube, es ist nicht gut, so eine Frage zu ignorieren im Leben. Ist schon das eingetreten, dass in mir eine Weite lebt, mit der ich anderen vielleicht verzeihen kann für ihre Fehler mir gegenüber. Und mit einer Weite, eine gotterfüllte Weite, möchte ich mal dazu sagen. Lasst uns ganz kurz mal einen Blick werfen auf die innere Wandlung, die innere Transformation, um die es geht. Ich habe ein Buch über Schmetterlinge gelesen und mich erkundigt, weil so oft der Entwicklungsweg von der Raupe zum Schmetterling als das Beispiel gegeben wird für die innere Wandlung. Das ist auch ein Beispiel, was in den Vedas benutzt wird und wie wir gleich noch sehen werden. Ein Beispiel, was Srila Prabhupada ebenfalls aufführt. Ihr wisst, die Raupe wird als Larve geboren und dann verändert sie sich so langsam, wird dann eine Raupe und dann gibt es verschiedene Häutungen und dann kommt es irgendwann einmal dazu, dass sich die Raupe verpuppt, nennt man das. Das heißt, sie spinnt ein Kokon um sich herum und dann in der Dunkelheit, der Abgeschiedenheit des Kokons wird sie zu einem wunderschönen Schmetterling. Dann tritt sie aus dem Schmetterling heraus und dann geht alles relativ schnell. Dann wachsen ihr feste Glieder, die Flügel trocknen sehr schnell und sie kann sich bald in die Luft schwingen. Was nötig ist, dass es gibt ein bestimmtes Hormon in der Raupe. Das ist so ein jugendliches Hormon, das sorgt dafür, dass die Raupe Raupe bleibt. Aber irgendwann gibt es ein Shift, eine Veränderung. Dieses Hormon, dieses jugendliche Hormon wird nicht mehr ausgeschüttet. Und dann kommt dieser Prozess der Verpuppung, dass sie sich einspinnt. So ist es auch mit den Menschen. Der Mensch hat auch wie diese Raupe zwei Phasen, Raupenphase und Schmetterlingsphase. Die Veden sprechen davor, dass am Anfang der Mensch studiert und dann eine Familie gründet und dann so in der Mitte seines Lebens sich zurückzieht und sich mehr um spirituelle Themen kümmert. Er fängt an zu fliegen oder sich vorzubereiten auf den Tod. Ein gutes Leben sollte so geführt werden, dass man in der Jugend
sich erstmal, da wächst man heran, da wird man auch irgendwann seine geschlechtliche Identität wahrnehmen. Oh ja, ich bin ja ein Männlein oder ich bin ein Weiblein. Dann wird man sich ausbilden lassen, man wird irgendwo studieren, in der Schule, in der Gurukula des spirituellen Meisters in der alten Zeit. Dann wird man ein Haushälterleben meistens anfangen, wo man sich um das Erhalten einer Familie kümmert. Und dann kommt die Zeit, wo die Kinder Flücke sind und man geht in den Vanaprastha bzw. Sannyas-Stand ein. So ist unser Leben in den Veden wie eine Raupe, wie eine Transformation schon geplant, das ist schon angelegt. Es gibt zwei Lebenshälften im Großen und Ganzen. Eine, wo man sich entwickelt und an eine Gesellschaft anpasst, arbeitet und so weiter. Und dann die nächste Phase, wo man sich mehr um spirituelle Kultur und spirituelle Werte kümmert und dann sich vorbereitet auf den Tod, wo man dann weitergeht. Das ist so das normale Lebensmodell, wovon die Veden sprechen. Nun, meine lieben Devotees, wenn man sich zurückzieht, um sich zu wandern, ist das zunächst einmal eine Zeit, die sehr oft mit Ängsten begleitet wird. Das kann sein, dass es im Lebensjahr, wenn man so 50 Jahre alt ist und man denkt, ich will jetzt weitergehen in meine zweite Lebenshälfte, wenn man dann denkt, oh, was soll ich denn mit diesen Dingen machen und mit jenen machen, ich bin doch noch ein bisschen angehaftet, das möchte ich noch nicht loslassen. Da kann man innere Ängste haben. Das kann aber auch viel früher schon passieren, wenn sich ein Mensch entschlossen ein spirituelles Leben aufzunehmen. Dann macht er sich Fragen, wie soll denn das gehen? Wieso soll ich das machen? Ich habe mich gefragt, was mache ich denn mit Jesus? Also wo stelle ich den hin? Ich war doch ein Christ. Oder man denkt, oh mein Gott, meine ganzen materiellen Sicherheiten werden sich auflösen, wenn ich einfach so in die Welt ziehe und mich Gott hingebe. Oder diese aufregende Zeit, diese Zeit, die mit Ängsten, manchmal Depression verbunden ist, ist auch die Zeit, wo man einfach denkt, ich passe einfach nicht in die materielle Gesellschaft rein. Ich sehe da nichts, aber auch gar nichts, was mich so inspiriert, dass ich dafür Energie aufwenden kann. Nicht? Diese Zeiten der Verpuppung, wo man von dem, wie man jetzt ist, in die Zeit aufbricht, die man als noch nicht erreicht bezeichnet kann, ist oft von Ängsten, von Depressionen begleitet. Und dann ist es gut, gute Gemeinschaft zu haben, Leute, die verstehen, was in einem vorgeht und die einen inspirieren können. Jede Transformation, ob das die Transformation ist, die Immaculée machte in ihrem 3 Quadratmeter großen Klo, oder die Transformation, die ihr macht, wenn ihr vom materiellen Denken ganz ins spirituelle Denken reinkommen wollt. Jede Transformation, die etwas mit dem Abschied vom Alten zu tun hat, ist mit gewissen Ängsten, mit gewissen Unsicherheiten, wird von dem begleitet. Deswegen wirken manchmal Devotees oder spirituelle Menschen ein bisschen, als hätten sie den Boden unter den Füßen verloren. Gut kann ich nur sagen, gut, dass sie diesen falschen, brüchigen Boden des materiellen Daseins verlieren. Aber wichtig, dass sie bald schon einen neuen Boden unter den Füßen bekommen. Eine innere Überzeugung, eine innere Sicherheit und einen guten Bezug zum Leben, zum Baum des Lebens, wie ich das immer sage. So, dem Aufwachen zu dieser unbedingten Liebe, zu diesem unbedingten, zu dieser Weite, dem Aufwachen von diesem Lösen des falschen Egos und dem Eintreten in das echte Leben, in das richtige Leben. Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig, weswegen manche Leute heutzutage nur so eine Wohlfühlspiritualität möchten. Ne? Das ist genauso wie, ich mache jeden Tag, jedes Jahr eine Ayurveda-Kur mit. Und da gibt es in der Mitte der Kur so die Zeit, wo du richtig rangenommen wirst und du der ganze Körper, zu Deutsch gesagt, entleert sich von den Toxinen. Nicht? Und das ist ganz schön intensiv. Da wird gesagt, meistens sollte man da nur ruhen an diesem Tag. Man wird auch mehrere Male am Tag das stille Örtchen aufsuchen müssen. Stille Örtchen ist ein Hamburger Begriff für das WC. Nicht? Und weil man wirklich alles loswerden muss. Wenn ich dann in den Westen komme und diese Wohlfühl-Ayurveda sehe, ein kleines Säbchen für das Hautfältchen auf der linken Backe, dann sage ich, Kinder, ihr weicht aus, ihr stellt euch nicht dem, was gemacht werden müsste. Es ist ein Verschnitt, etwas, was auch nicht sehr machtvoll ist, diese Art von Ayurveda. So, Spiritualität hat immer etwas mit dem Entwickeln des neuen Menschen zu tun. Und das heißt, dass er vom falschen Ego sich lösen muss. Das Bhagavatam gibt das Beispiel, dass nimm das Schwert des Wissens und zerschlage den Knoten des Ankaras, des falschen Egos im Herzen. Und das geschieht dann, wenn du Krishna als Meister deines Lebens akzeptierst. Wie die Immaculée, die sich in stiller Verzweiflung, nicht stiller, also schreiender Verzweiflung eigentlich, also innerlich schreiend an den höchsten wandte und die dann aufwachte zu einem Zustand, der sehr nice ist, der sehr schön ist, lieben und geliebt zu werden. Das ist, wenn man spürt, man ist sicher und geborgen in Krishnas Plan. Wenn man seine Liebe, seine schützenden Hände verspürt, dann weiß man, jetzt hört die innere Ruhe, Unruhe auf und die innere Ruhe tritt ein. Und wenn man dann auch etwas tun kann, wo man diese Liebe ausdrückt, vielleicht in einem Kirtan, wo man ganz für Krishna singt, in einem Dienst, wo man ganz aufgibt und etwas gibt für Krishna und die Devotees, dann spürt man, ach, ich bin gut untergebracht. Ich möchte euch zum Schluss, wartet mal, ja, ich möchte zum Schluss etwas, ein Krishna-Lila erzählen, was sehr viel mit diesem Thema lieben und geliebt zu werden zu tun hat. Als ich in Vrindavan war, ich bin eigentlich noch gar nicht richtig zurückgekommen. Warte mal, ich kann euch aber sagen, wann mein Flug gelandet ist, weil ich das mir gemerkt habe. 8. Dezember, also eigentlich schon ganz schön weit liege ich das zurück. Als ich in Vrindavan war, am 8. Dezember bin ich zurückgekommen, da wurde ich eingeladen, am Govardhanberg zu unseren russischen Devotees zu sprechen. Die hatten dort ein riesen Haus gemietet und das waren, lass mich kurz überlegen, das war so eine Gruppe unter Bhakti Vigyan Goswami Maharaj, die sich, wie heißt es, irgendwie so Vedic Study, dem vedischen Studium zugewandt hatten und die mich eben einluden, ob ich ihnen nicht etwas über Krishna erzählen könnte. Und ich habe dann mit einer tollen Übersetzung übrigens, die war richtig toll, gesprochen und
das Brahma wie Mohana Lila erzählt. Denn da sind zwei ganz wichtige Lektionen drin. Ihr wisst, Krishna ist ja jeden Morgen aus dem Vrindavan-Dorf aufgebrochen, um die Kühe zu hüten. Nun, bevor er die Kühe hütete, also das war später in seinem Erdenaufenthalt, später in seinem Leben, hütete er eigentlich die Kälber. Und er war mit den Kälbern aufgebrochen, sie waren nicht weit von dem Dorf. Und Krishnas Freunde sagten, lass uns etwas zu uns nehmen und essen. Und sie setzten sich alle nieder und aßen ein tolles Picknick von Reis, Joghurt und Früchten. So in dieser Zeit kam Brahma, der Weltenschöpfer, und er kam unsichtbar auf einem Schwan heruntergeflogen und sah Krishna, der dort im Vrindavan-Wald mit seinen Kuhhirtenfreunden ganz ungezwungen aß. Der Reis und der Joghurt rannte seine bläuliche Hand herunter, es sah unglaublich kontrastreich und schön aus. Und er scherzte mit seinen Freunden, lachte und lehnte sich dann kurz rüber und stahl sich den Sweet von dem Teller eines anderen Freundes. Und Brahma, der Weltenschöpfer, sagte, das kann nicht Gott sein. Gott stiehlt keine Sweets vom Teller. Der verhält sich nach vedischem Dekor, nach vedischen Sachen. Er war voller Zweifel, aber er wollte den Zweifel noch bestätigen. Und was er tat war, er überfiel die Kälber und versetzte sie in einen mystischen Schlummer und brachte ihn ganz schnell an einen weit entlegenen Ort im Universum, wo er sie in einer Höhle, die er verschloss von außen, unterbrachte. Die schliefen da. So, als Krishna mit den Kuhhirtenjungen so aß, sagte plötzlich ein kleiner Junge, unsere Kälber sind nicht mehr da. Oh, sagte Krishna, ich gehe mal schnell schauen, esst ruhig weiter. Und er ging los und folgte der Spur der Kälber, die gegrast hat und weitergegangen waren, und plötzlich hörte dann diese Spur auf. Das war dort, wo Brahma sie in einen mystischen Schlummer versetzt hatte und gestohlen hatte. Und natürlich, dachte Krishna in seinem Herzen, das ist die Wirkungsweise vom Brahma, der mich auf eine Prüfung stellt. Aber in seinem Lila, in seinem Spiel, wollte er mit keiner Miene zeigen, dass er allwissend ist, und kehrte zurück, um Bericht zu erstatten. Aber als er zurückkehrte zu seinen Kuhhirtenjungen, fehlten auch die. Brahma hatte die nämlich auch gestohlen. Und Krishna stand dort, seinen großen geöffneten Lotusaugen, die so hin und her blitzten, und rief ganz laut, Ayamasya, ich bin hier, wo seid ihr? Aber er hörte keine Antwort. Da beschloss er in seinem Herzen zu sagen, Brahma hat mir jetzt seine Magie gezeigt, ich werde ein bisschen von meiner Magie dem Brahma zeigen. So, Brahma kehrte dann schnell zurück, er hatte die Jungs auch gestohlen und sie an den gleichen Ort gebracht. Und als er zurückkehrte, sah er niemanden, und er ging dann ins Vrindavan-Dorf und er sah dort, dass die ganzen Kälber freudig im Dorf herumliefen, die er gestohlen hatte, und zu ihren Ställen zurückkehrte. Und auch, dass die Kuhhirtenjungen, die er gerade gestohlen hatte, ebenfalls alle voll und ganz nach Hause gingen und von ihren Eltern begrüßt wurden. Sagt sie, Brahma, komisch, ich habe doch die Kälber und die Kuh hätten jung gestohlen. Oder bin ich jetzt ein bisschen verwirrt? Habe ich vielleicht ein bisschen viel Soma-Rasa getrunken? Da kehrte zurück an diesem Ort, wo die versteckt hatte. Aber da lagen die alle tief in einem mystischen Schlummer, schlafend in einer Höhle. Brahma dachte sich, ups, das sind jetzt die, hier ist irgendwas nicht ganz geheuer. Und so schaffte er schnell Betten herbei und legte die Jungen, die Krishnas Gefährten waren, auf die Betten. Lieber, ich bin ein bisschen respektvoll, dachte er sich. Und er kehrte wieder zurück. Und er sah mit seinen eigenen Augen Szenen, die ihn noch mehr verwirrten als die erste Szene. Und zwar sah er, dass all die Eltern, die ihre gestohlenen, vom Brahma gestohlenen Jungs ja jetzt empfingen, da war ja so ein doppelter Set, zu Deutsch gesagt, in Aktion, die waren so voller Liebe, wie sie eigentlich nur Krishna gegenüber empfunden. Und er sah auch, dass die Kühe, die ihre Kälber so wie Kuhmütter begrüßten, mit einer so überbordenden Liebe auf diese Kälber zuging, dass er dachte, das sind keine gewöhnlichen Jungen und das sind keine gewöhnlichen Kühe. Hier ist irgendein Zauber am Wirken. Und als ihm das klar wurde, ging er zu Krishna in den Vrindavanwald und wollte ihn fragen. Krishna war zu dem Zeitpunkt umgeben von all seinen Kälbern und all den Kuhhirtenjungen. Und als Brahma schaute, sah er plötzlich, wie sich alle Kuhhirtenjungen und alle Kälber umwandelten und die Form von Krishna annahmen. Er merkte also, dass Krishna sich erweitert hatte in jeden der von ihm gestohlenen Kuhhirtenjungen. Und Krishna hatte sich auch erweitert in jedes einzelne Kalb, das eben Brahma gestohlen hatte. Er hatte zwar Krishna die ganzen Kälber und Freunde weggenommen, aber Krishna hatte sich spielend erweitert in einen Satz von 9 Kuhhirtenjungen und Kälbern. Alles war Krishna. Und als Brahma das sah, da fiel er auf den Boden. Es waren streng genommen, er sah nicht, als aus den Kuhhirtenjungen plötzlich ein blauer Kopf hervorkam. Schaute er nochmal hin, im nächsten Augenblick war es ein vierhändiger Vishnu. Krishna wollte zeigen, hey Brahma, du sagst doch Om Namo Bhagavate Vasudevaya, du verehrst doch den vierhändigen Vasudev. Zeige dir jetzt mal, wie ich der vierhändige Vasudev in unendlich vielen Erweiterungen bin. Schau mal her, du Narr, ich bin dein Meister. Und so sah Brahma, dass Krishna sich erweitert hatte in Vishnu und sich die Vishnu-Forms erweitert hatten in Kälber und Jungen. Was aber der Knackpunkt war, was er sah, dass die Eltern und auch die Kühe diese Erweiterung Krishnas so sehr liebten, wie es sonst nicht üblich war. Da war eine Szene, die Kuhhirtenjungen hatten mit den Kühen, die Kuhhirtenmänner, wollte ich sagen, die Erwachsenen, hatten die Kühe auf dem Govardhan-Hügel getrieben und die Kühe sahen von oben, von dem Berg unten, Krishna und die Kälber und die Jungen vorbeigehen. Das waren, plötzlich wurden die Kühe so von Liebe überwältigt, dass sie den älteren Kuhherdenmännern entkamen und im Galopp den Gorwadamberg herunterliefen, um zusammen zu sein mit den Kälbern. Die Männer waren völlig gestört, weil wenn die Kälber die Kühe zu den Kühen gehen, dann saugen sie die ganze Milch weg und dann ist keine Milch mehr da. Sie waren sehr sauer, sie liefen hinterher, schrien halt, halt, halt. Aber als sie ihre Kinder sahen, verging all ihr Groll und sie nahmen die Kinder auf die Arme und herzten sie und vergaßen alles über dieses professionelle Missgeschick, dass ihnen die Kühe weggelaufen waren. Das ist Sabrama alles und merkte, wow, hier ist ja plötzlich ein Ozean der Krishna-Liebe aus allen Ufern getreten und hat alles überflutet. Versteht ihr, meine lieben Devotees und Freunde und Skeptiker, Krishna zeigte, wie die Liebe, die ihm gegenwärtig gegeben wird, um so viel höher ist und so viel stärker ist und so viel ekstatischer ist als alle Liebeserfahrungen, die wir in dieser Welt haben. So, Krishna war dann sehr zufrieden über Brahma, der völlig gestört war. Brahma glitt von seinem Schwan herunter, brachte seine Ehrerbietung dar und sagte, Krishna, du bist der eigentliche Herr. Ich wollte dich herausfordern und sehen, was du machst, wenn ich deine Freunde stehle und deine Kälber stehle, aber du hast dich einfach erweitert in die gestohlenen Kälber und Freunde. Und du hast mir gezeigt, wie in deiner Erweiterung du liebevollen Austausch mit den Kühen von Vrindavan hattest, aber auch den Bewohnern von Vrindavan. Dieses Lila wird kommentiert. Shukadev Goswami stellt die Frage, warum lieben sich die Menschen eigentlich am meisten selber? Warum ist jeder von euch bereit, für euren Körper und die Annehmlichkeit eures Körpers in eurem Leben alles zu tun? Ja, weil da eine Seele ist, eine unsterbliche Seele gegenwärtig, die euren Wesenskern ausmacht. Und warum leben wir die Seele so sehr? Weil sie eben ein Teil der höchsten Seele ist, ein Teil Krishnas. So ist jede Liebe, wenn man sie höher, wenn man sie weiter zu Ende geht, konsequent zu Ende geht, eigentlich eine Liebe Gottes. Niemand sonst wird geliebt, nur er allein. Das ist der Kommentar von Shukadev Goswami. Ich wollte jetzt eine kleine Übung mit euch allen machen zum Abschluss. Könnt ihr noch?
Ja.
Ihr könnt noch, gut. Bitte setzt euch aufrichtig hin. Wir haben jetzt, glaube ich, den 25. Dezember, ist das richtig? 5 Tage noch bis zu Silvester. Ist das richtig? Oder 25? 6, oder? 6 Tage noch. Wir sind also ziemlich am Ende eines Jahres angekommen. Könnt ihr bitte euch ein bisschen aufrecht hinsetzen? Wir werden eine sehr interessante Übung machen. Ich möchte euch bitten, ein bisschen tief und entspannt durchzuatmen, um zur Ruhe zu kommen. Und ich möchte euch jetzt einmal bitten, durch das vergangene Jahr zu gehen. Es hat angefangen im Januar, also normal. Dann kam irgendwann der Frühling. Was hat sich da ereignet für euch? Sommer, der Herbst, der Winter. Versucht einmal ein wichtiges Ereignis oder das wichtigste Ereignis vom dem jetzt ausgehenden Jahr zu identifizieren. Just try to focus on your last year and try to identify one thing that happened that was important. It can be a wonderful event, it can be also a challenging event, something that stands out is important. Also es könnte ein sehr schönes, beglückendes Ereignis sein, eine Begegnung vielleicht mit einem Menschen oder auch etwas, wo ihr euch herausgefordert fühlt, an die Grenzen gebracht fühlt, gefühlt hat. Etwas, was so ein bisschen outstanding ist, wie sagt man in Deutsch, so ein bisschen hervorsticht. Ich mache jetzt mal, bin jetzt mal ruhig, sodass jeder ein bisschen nachdenken kann. Ich sehe, manche von euch kommen auf nichts. Also das kann man spüren in der mentalen Energie. Andere sind auch denkfaul, das ist oft der Fall bei uns. Versucht vielleicht euch an eine Begegnung, eine zwischenmenschliche Begegnung zu erinnern. Wo ich vielleicht etwas klar wurde. Habt ihr was, Nitai? Gut, was immer das ist, was haben wir davon gelernt? If you have identified that event which was outstanding for you, just ask yourself one simple question. What has that shown to me? What have I learned from it? I thank you very much. Dankeschön. Wenn ihr eine Transformation erleben möchtet oder weitergehen möchtet in eurem Leben, auch im Krishna-bewussten Leben, ist es unglaublich hilfreich, wenn man hin und wieder in eine kleine Reflexion tritt. Das heißt, sich überlegt, was ist denn geschehen in meinem Leben? Oft reagieren wir auf die Anforderungen im Leben, ohne mal kurz auf den Pausenschalter zu drücken und stehen zu bleiben im Leben und fragen, was habe ich gelernt und was möchte ich jetzt in mein Leben einbringen. Lass uns nochmal zurückgehen zur Raupe. Damit die Raupe ein Schmetterling wird, sind einige Häutungen nötig, viele kleine Schritte sind nötig. Und es hilft nicht, wenn die Raupe, auch wenn mal unangenehme Dinge geschehen, stellt euch mal vor, die Raupe heute merkt, sie kommt zur Transformation, zu der entscheidenden Transformation, zum Schmetterling und sie geht zum Raupenpsychologen und sagt, ich fühle mich ein bisschen
also die Häutungen klappen jetzt nicht mehr so gut wie früher. Ich habe mich immer gehäutet und jetzt bleibt das stehen und ich spüre, da steht was Großes an in meinem Leben. Och, sagt der Raupenpsychologe, da haben wir ein starkes Psychopharmaka, dann vergessen Sie das. Oder eine Wohlfühlpille oder eine Wohlfühl-Ayurveda-Massage. Das ist vielleicht nicht immer hilfreich. Es ist vielleicht besser, einfach auch das zu facen, sich dem zu stellen, was man gelernt hat, und zu sagen, nein, ich will das jetzt, diese Lektion, ich möchte da durchgehen, ich möchte mich weiterentwickeln, denn ich muss ja noch fliegen. Ich will ja noch fliegen. Diese Vorlesung war eigentlich mehr so Gedanken, die ich euch vorgetragen habe. Ich möchte das gerne beenden mit Prabhupada. Der Geist ist launisch. Und wir müssen ihn dazu führen, an Krishna zu denken. Ein oft angeführtes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das der Raupe. Denn ebenso wie die Raupe einfach dadurch, dass sie ständig daran denkt, ein Schmetterling zu werden, noch im selben Leben in einen Schmetterling verwandelt wird, so können auch wir, wenn wir ständig an Krishna denken, mit Sicherheit am Ende unseres Lebens die gleichen körperlichen Eigenschaften erlangen wie Krishna. Wunderbar, wer immer du bist, du Übersetzer, ich habe auch lange als Übersetzer tätig, das ist sehr gut, was du machst. Ich will euch dir trotzdem das abnehmen und das mal in Englisch vorlesen. I will read it to you in English. Our mind is so whimsical, and therefore it is necessary to bring it to the thought of Krishna. An often heard example in this context is that of the caterpillar. Because just like the caterpillar becomes a butterfly by constantly thinking of a butterfly, in the same way, we also, by constantly thinking of Krishna, can for sure at the end of our life obtain the same bodily qualities as that of Krishna. Also, wer das nachlesen möchte, dieses tolle Zitat ist am Ende von dem Text 8, also 8. Kapitel, Text 8. Spirituelles Leben hat sehr viel mit Transformation zu tun, mit einer inneren Wandlung. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir darauf achten, ob etwas geschieht bei uns. Sind Verwandlungen da? Können wir sowas beobachten, wie bei diesem erstaunlichen Beispiel von Immaculée? Und zweitens, was können wir tun, damit diese innere Wandlung, diese Transformation auch tatsächlich geschieht? Ich habe in Vrindavan mir diese Frage gestellt, was kann ich tun, wenn ich wieder in den Westen gehe, wo die Umstände nicht so förderlich sind, wie sie in Vrindavan sind, sodass man ständig an Krishna denken kann. Was kann ich persönlich tun? Ich habe gesagt, ja, ich bin so ein Mensch, der liebt es zu singen. Ich kann also jeden Tag ein Lied aus meinem Songbook lesen und singen, also wenn keiner zuhört, weil ich kann nicht alle Melodien auswendig. Es klingt sehr falsch, wenn ich dann so singe. Oder ich habe gesagt, also was mir wirklich hilft, und das möchte ich euch mitgeben, im Bhagavatam täglich lesen, da baust du in dir so ein spirituelles Feld auf, wo du ständig dich an entweder Krishna oder spirituelle
Dinge erinnerst. Das kommt so über den Tag. Du gehst über die Straße und denkst, ja, da habe ich doch das im Bhagavatam dazu gelesen. Und jups, ist dein Bewusstsein nicht mehr Straßenbewusstsein, sondern Bhagavatam-Bewusstsein. Ist super, funktioniert einmalig. Ich glaube, jeder von uns muss rausfinden, was für ihn am meisten wirkt, sodass er sich an Krishna erinnern kann. Wir sollten unbedingt sehen, dass wir jeden Tag eine Quality-Zeit haben, wo wir wirklich mit Krishna zusammen sind. Weil dann wird diese Transformation, dieser Wandel von der Raupe zum Schmetterling stattfinden. Und dann werden wir auch keine Angst haben, wenn wir in diese Situation kommen, wo wir etwas Altes verlassen, obwohl wir das Neue noch gar nicht so richtig verspüren, sondern erst nur erahnen. Nicht? Und dann wird es bestimmt sehr gut werden. Ja, das wollte ich euch einfach so mitgeben, diese Gedanken, so zwischen den Jahren. Wenn ihr das auf den Punkt bringen möchtet, so ganz kurz, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, der Mensch hat eine ganz natürliche Neigung, sich weiterentwickeln zu wollen, genau wie eine Raupe, die eine natürliche Neigung hat zur Metamorphose, zur Wandlung. Und was hilft in dieser Zeit der Wandlung, ist, dass man einfach in Kontakt mit dem Göttlichen ist, jeden Tag. Dass man einfach da drin ruht, dass man verankert ist, dass der Geist mal Pause macht, das Denken mal Pause macht und nicht immer mit der materiellen Umgebung verstrickt ist, sondern wirklich mal in sich selbst ruht. Der Geist, der in sich selbst ruht, der kommt auf den Sitz des reinen Bewusstseins und lässt sich da nieder und beobachtet diese Welt und das Leben wie ein Film, der an ihm vorbeizieht, ohne dass er darauf reagiert. Und aus diesem Sitz des reinen Bewusstseins dreht er sich dann um, schupp, und schaut auf Krishna. Das ist nur Krishna. Yes. So, gut. Das wollte ich euch gerne sagen. Hare Krishna. Radhisyam, sagt man im Namen. Die letzten Jahre hatte ich immer eine Dia-Show gezeigt, aber das ist dieses Jahr aus technischen Gründen nicht möglich. Ihr müsst nach Goloka Dham kommen, zum Sangamela. Da werden wir die Dias von unseren Vrindavan-Aufenthalten sehen. Wir haben ganz tolle Dias gemacht diesmal. Seid also ganz herzlich eingeladen. Was ich noch sagen möchte, ich wollte eigentlich ein neues Buch mitbringen. The Living Name heißt es, das gibt es auch in Russisch, aber ich habe es jetzt bisher nur, in Russland sind die ganzen Kopien gelandet, es gibt es aber auch in Englisch. Diese Bücher sind leider jetzt noch nicht da, wir haben sie vergessen, aber Madhusudan bringt sie nach Plan jedenfalls morgen nach Hamburg und die kommen dann irgendwann beim nächsten Fest hier, sollten sie dann da sein, wahrscheinlich. Ich möchte euch alle inspirieren, da mal reinzugucken. Das Buch ist wirklich ein anderes Buch als das ist ein Praxisbuch zu Deutsch gesagt. Da werden Übungen gegeben, die es einem ermöglichen, mit einer tiefen inneren Vertiefung zu chanten. Und da gibt es bald auch, wir waren jetzt ein bisschen langsam, bald gibt es da auch angeleitete Meditationen im Internet, etc., etc. und so. Nicht? Also, wenn euch das Buch begegnet, möchte ich euch inspirieren, es zu lesen, weil es eben mit den Weg in die innere Versenkung aufzeigt.